Ich glaube, was sich entwickeln wird, ist, dass für Geimpfte die Freiheiten bleiben, aber für Ungeimpfte wird es richtig ungemütlich. Das ist meine Vermutung, weil man ja eins ganz klar sagen muss, die Hospitalisierungsrate bzw. auch die Intensivstationenbettenbelegung, ja, die ist ein klarer Parameter, der schon zeigt, wer landet denn da eigentlich. Und in der Regel sind es zu 90% Patienten, die nicht geimpft sind.
Mein Name ist Nabil Attassi. Ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Aktuell kommen wir in eine neue Phase der Pandemie, denn leider steigen die Infektionszahlen wieder. Und mein Podcast berichtet weiterhin von den Menschen, die sich in dieser immer noch besonderen Situation für die Betroffenen eingesetzt haben und immer noch einsetzen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken und worauf es jetzt ankommt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1-Podcast mit Dr. Nabil Attassi.
Eigentlich diskutieren wir ja über 2G- und 3G-Regelungen, Impfdurchbrüche, aber auch über Fußballer, die sich nicht impfen lassen wollen. Und die Corona-Tests. Die müssen ja seit 11. Oktober schon selbst bezahlt werden. Die Corona-Notlage indes soll zum 24. November auslaufen. Zumindest, wenn es nach den Ampelparteien geht. Gleichzeitig mehren sich die Berichte von Impfdurchbrüchen im ganzen Land und Baden-Württemberg befindet sich in der landesweiten Warnstufe. Denn immer mehr Patienten mit schweren Covid-19-Infektionen müssen auf den Intensivstationen behandelt werden. Es gibt also viel zu besprechen und dafür haben wir eine der bekanntesten Corona-Helferinnen des Landes hier. Sie hat zu Beginn der Pandemie mit ihrem Corona-Mobil schnell reagiert. Sie ist die Pandemiebeauftragte im Landkreis Tübingen und hat dort viele Projekte ins Leben gerufen. 2020 wurde sie für ihr Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Klar, die Rede ist von Dr. Lisa Federle.
Vielen Dank.
Frau Federle, wie geht's Ihnen? Sie haben viel zu tun, nehme ich an.
Ich habe sehr viel zu tun und wir befinden uns ja quasi wieder in der vierten Welle jetzt.
Können Sie mal so einen typischen Lisa Federle-Arbeitstag beschreiben, gerade jetzt, wenn es auch wieder so ein bisschen mehr wird, wie im Augenblick, wo Sie jetzt gerade gesagt haben, wir stehen kurz vor der vierten Welle?
Also wahrscheinlich befinden wir uns schon quasi in der vierten Welle. Das Problem ist, morgens fängt das schon um 8 an, mein Telefon zu klingeln und 1000 Leute rufen an, entweder in der Praxis oder auf meinem Handy. Und wollen Rat. Dann meine E-Mails komme ich gar nicht mehr dazu, die alle durchzulesen, geschweige denn zu beantworten. Auch da sind tausende von Fragen und Nachfragen. Dann habe ich Praxis, da kommen meine Patienten, ich behandle die. Heute habe ich sehr viel gegen Grippe geimpft, ich habe aber auch gegen Corona, also Moderna und BioNTech geimpft. Und dann habe ich auch noch Hausbesuche gemacht und dann bin ich hierher gerast.
Und das ist so ein typischer Tag, also das passt so, kann man eigentlich exemplarisch, modellhaft nehmen für so einen typischen Arbeitstag von Ihnen, weil Sie haben ja so viele Dinge, die Sie tun müssen gleichzeitig.
Das stimmt und das ist ja, ist ein typischer Arbeitstag und der ist auch damit nicht zu Ende. Wenn ich hier fertig bin, gehe ich wieder in die Praxis.
Kriegt man das gut unter einen Hut, so einigermaßen?
Wenn man flexibel ist, kriegt man es gut unter einen Hut und da ich meine Praxis auch da habe, wo ich wohne, bin ich da auch sehr flexibel und auch wenn ich freitags theoretisch frei habe, nachmittags gehe ich trotzdem schnell noch mal in die Praxis, wenn irgendwelche Notfälle sich ankündigen. Das ist ja kein Problem.
Haben Sie eigentlich Unterstützung? Also wenn man so viel machen muss wie Sie, dann muss man sich ja eigentlich ein bisschen Unterstützung holen.
Ja, also erstens habe ich super tolle Angestellte, die sind wirklich fantastisch. Und zweitens habe ich eine Kollegin, die auch immer wieder aushilft oder wenn ich im Urlaub bin oder so einspringt.
Also Frau Federle, jetzt müssen wir reden. Ganz ehrlich, mal so zur Einstimmung, jetzt diskutieren wir diese Woche über Fußballer, die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie Angst vor den Langzeitwirkungen haben. Jetzt Sie als, sage ich mal, auch Vorkämpferin in dieser Pandemie schon von Anfang an, was macht sowas mit Ihnen? Ärgert Sie das?
Also ich habe es mir abgewöhnt, mich so aufzuregen, wie andere sich aufregen oder so Hasstiraden loszuwerden. Natürlich finde ich es unverantwortlich, wenn jemand, der in so einer Position ist wie der Kimmich, so unbedacht daherredet. Also ich finde es auch schwierig, wenn Leute, die von Medizin nicht viel verstehen, die Medizin erklären wollen. Ja, inzwischen ist ja jeder quasi Spezialist und das finde ich problematisch. Also ich denke, das sollte man schon den Medizinern überlassen, wenn sie über Nebenwirkungen reden oder den Pharmazeuten und so weiter. Und ich finde es gefährlich, weil viele Jugendliche dann halt sich den als Vorbild nehmen. Und das Problem ist, dass wir als Ärzte auch, ich komme ja aus der Anästhesie ursprünglich, das heißt, wir sehen, was auf den Intensivstationen los ist. Mhm. Und das finde ich wiederum unverantwortlich, wenn dann, auch wenn nur einer auf Intensiv landet, den man hätte retten können oder der eben dann ganz schwere Schäden behält, wenn man das hätte verhindern können, das muss man sich einfach überlegen mit so einer Aussage.
Stichwort Vorbildfunktion, wenn der das jetzt sagt, Sie haben ja viel Kontakt zu Menschen, Sie müssen dann mit denen reden. Werden Sie dann angesprochen, müssen Sie da, ich formuliere es jetzt mal etwas spitz, Scherben wieder aufkehren?
Ganz, ganz oft. Wirklich ganz, ganz oft. Und das ist inzwischen so, dass ich oft eine halbe Stunde auch brauche, um jemand vielleicht, der verunsichert ist, das dann zu erklären und den da wieder aufzufangen oder einzuholen. Allerdings dränge ich auch niemand was auf. Also wenn jemand wirklich Panik hat und Angst vor dem Impfstoff hat, dann kann ich das irgendwie schon auch verstehen. Es ist nicht so, dass ich da gar kein Verständnis habe. Ich habe nur kein Verständnis für so unbedachtes Daherreden.
Jetzt ist ja die Impfskepsis, da reden wir jetzt gerade drüber, weil es jetzt auch wieder wichtig wird. Jetzt kommen die Boosterimpfungen, empfohlen sind sie jetzt aktuell von der STIKO nur für die über 70-Jährigen. Nichtsdestotrotz sind das viele Menschen hier im Land und trotzdem ist die Impfskepsis riesig. Das sieht man ja jetzt auch bei besagtem Fußballer, über den wir kurz gesprochen haben. Wie können Sie sich das erklären, so aus dem Gespräch? Was sind da Ihre persönlichen Erfahrungen? Warum haben die Leute so große Angst?
Also ich glaube, es gibt schon mal grundsätzlich, gibt es einfach einen gewissen Teil an Angstpatienten. Die haben auch Angst, wenn sie ihnen Blutdruckmittel verschreiben oder wenn sie eine OP brauchen oder egal jetzt. Also es gibt einfach Menschen, die haben grundsätzlich mal Angst. Ich würde mal denken, das sind 10%. Und das ändert sich natürlich dann nicht durch einen Impfstoff, der vielleicht auch noch relativ neu auf dem Markt ist. Das ist mal die eine Gruppe. Die nächste Gruppe ist, glaube ich, eine, die sich so ein bisschen radikalisiert hat, so diese wirklich richtigen Corona-Gegner, die einfach sagen, ich lasse mir doch vom Staat nichts aufdrücken. Da ist wahrscheinlich nicht mal die Angst die größte Komponente, sondern einfach so das Gefühl, ich bin nicht mehr Herr dessen, was ich entscheiden kann über meinen Körper und das sehe ich nicht ein, das mache ich nicht mit.
Das Ganze hat also eine politische Komponente fast schon, muss man sagen, diese Corona-Pandemie. Ist das jetzt an dieser Stelle angebracht?
Nein, es ist deswegen nicht angebracht, weil ich verstehe das vollkommen, wenn jeder über seinen Körper selber entscheiden will. Und da habe ich das größte Verständnis überhaupt. Aber ein Unterschied ist, also wenn einer seine Zähne nicht richten lassen möchte, beispielsweise beim Zahnarzt, weil er sagt, er hat Angst vor dem Zahnarzt oder er hat keinen Bock auf Zahnarzt, oder ihm ist der zu teuer, kann ich das nachvollziehen. Das ist sein eigenes Problem dann. Aber damit stecke ich niemand an. Und das Problem ist halt bei Corona, ich gefährde andere. Und ich gefährde auch Personen, die zum Beispiel immunsupprimiert sind, die geschwächt sind, die sich nicht impfen lassen können. Oder Menschen, die sich haben impfen lassen und wo die Impfung vielleicht nicht gewirkt hat, aus welchen Gründen auch immer. Und die habe ich dann auf dem Gewissen. Und das finde ich wieder unverantwortlich.
Es gibt also viele gute Gründe, sich impfen zu lassen. Trotzdem ist die Skepsis riesig. Jetzt sagt der Sozialminister Manuel Lucha zu den aktuell steigenden Zahlen, sieht die Verantwortung bei den Ungeimpften. Er sagt, die wenigen Prozente der Nicht-Geimpften sind verantwortlich für rund 80% der Infektionen und für die angespannte Lage auf den Intensivstationen. Ist das eine zu einfache Erklärung und ist es überhaupt gut, wenn man das jetzt so spitz zuspitzt auch, so die Spaltung zwischen den Geimpften, den Ungeimpften?
Also ich glaube, mit Spalten ist nicht viel geholfen, weil ich glaube nicht, dass sich jemand eher überzeugen lässt, wenn er jetzt hört, er wird in dieses Eck gestellt. Ja. Das bringt nichts, weil dann kommen die Aggressionen noch mehr raus. Und ich glaube, das hat auch keinen Sinn, wenn man die Leute ächtet. Aber ich glaube schon, dass man es klar benennen muss. Also, dass man den Leuten nochmal klar sagen muss. Ich höre das Argument ganz oft, ja, ich bin ja für meinen Körper selber verantwortlich. Es geht aber nicht nur um den eigenen Körper. Wir alle haben auch eine Verantwortung den anderen, den Mitmenschen gegenüber. Und darum geht's eben auch. Und dieses Argument kommt mir viel zu kurz in der Diskussion.
Sie haben es ja auch sicher mitbekommen. Es gab eine Forsa-Umfrage, dass unter fast 2/3 der Ungeimpften sich die meisten nicht impfen lassen werden, egal was kommt. Auch nicht, wenn die Infektionszahlen steigen und erst recht nicht, wenn auf den Intensivstationen sich die Patienten mehren. Kann man da überhaupt noch viel machen? Oder muss man das einfach hinnehmen jetzt?
Ich glaube nicht, dass wir das aufgeben sollten, weil jeder, der sich impfen lässt, ist einer mehr, der einen weniger ansteckt oder der ein weniger Risiko mit sich bringt. Insofern glaube ich, dass wir das weiter so machen sollten und versuchen sollten, die Leute zu überzeugen. Das ist ganz wichtig und ich glaube, das ist auch teilweise nach wie vor möglich.
Wir sind ja jetzt hier in Baden-Württemberg bei 64% knapp an vollständig Geimpften und jetzt füllen sich die Intensivstationen wieder, das haben wir gerade gesagt. Ist es vielleicht auch ein Kommunikations-, ein Informationsproblem? Was könnte man da aus Ihrer Sicht noch besser informieren und machen, weil die Sachlage ja eigentlich im Augenblick relativ klar ist. Die Fakten sprechen für sich. Also man kann jetzt noch sagen, die Fakten sind falsch, aber ich denke, an dem Punkt sollten wir nicht ansetzen, sondern wie kann man eventuell bessere Informationen vergeben? Wie machen Sie das so in Ihrem Alltag?
Über Vertrauen. Also meine Patienten kommen und die fragen mich einfach ganz ehrlich, was ich denke. Und dann sage ich ihnen, was ich denke und was ich für mich machen würde und was ich für meine Kinder oder meine Mutter oder wie auch immer mache. Ja. Und das ist eine Vertrauensgeschichte. Das heißt, das ist natürlich schon eine große Bürde, die auf den Hausärzten eigentlich lastet. Und es sollten auch die Hausärzte übernehmen. Das Problem ist, dass es natürlich auch nicht besonders gut vergütet ist und wenn ich eine halbe Stunde Zeit brauche oder eine Dreiviertelstunde, um jemanden zu überzeugen, ist das natürlich ein Wahnsinnsaufwand in der Praxis, wenn viel los ist. Ich möchte aber vielleicht kurz was sagen, was ich jetzt heute gehört habe. Ich bin ja Präsidentin vom DRK und wir haben nach wie vor Impfmobile draußen und wir werden gerade überrannt mit Leuten, die sich impfen lassen wollen. Und das sind nicht nur Booster-Impfungen, sondern das sind auch junge Leute.
Es gibt ähnliche Nachrichten aus Stuttgart, aus anderen großen Städten auch, ja, dass die Impfbusse also sehr, sehr stark nachgefragt werden.
Total, total. Und also so, dass es so nicht leistbar ist, dass teilweise 3 Stunden Wartezeit ist. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass diese Forsa-Umfrage so eindeutig zutrifft. Weil das sind ja noch offensichtlich einige Leute, die sich impfen lassen wollen.
Haben wir zu früh zugemacht, die Impfzentren?
Das glaube ich nicht, dass wir die Impfzentren zu früh zugemacht haben. Aber ich glaube, dass wir unsere Impfmobile gut ausstatten müssen und die großzügig anbieten müssen. Weil Sie dürfen eins nicht vergessen, so ein Impfzentrum ist natürlich wahnsinnig teuer und aufwendig. Und insofern halte ich das schon für sinnvoll. So ein Impfmobil können Sie schnell irgendwo hinfahren und dann wieder zurückfahren. Das ist nicht so personalintensiv und so weiter.
Also aus Ihrer Sicht weiterhin mobile Impfteams und Arztpraxen, das reicht jetzt. Wir brauchen keine großen Impfzentren mehr.
Also davon gehe ich aus, ja. Hm.
Wäre auch logistisch wahrscheinlich jetzt schwierig, die alle wieder hochzuziehen, nachdem wir sie jetzt gerade zugemacht haben.
Mit Sicherheit. Aber ich meine, wissen Sie, wir Hausärzte impfen auch ganz viele Patienten jetzt gegen Grippe. Das sind wir gewohnt. Also insofern sind wir es eigentlich schon gewohnt zu impfen.
Hausärztin sind Sie das eigentlich aus Überzeugung geworden, weil Sie sind ja ausgebildete Notfallmedizinerin, das machen Sie natürlich auch noch nebenbei sozusagen, aber diese hausärztliche Tätigkeit jetzt bei Ihnen, ist das was, was Sie aus einer bestimmten Leidenschaft heraus so gesagt haben, ich mache das jetzt, ich mache da jetzt eine Praxis auf?
Ich mache das beides aus Leidenschaft, weil der Notarzt ist halt ganz toll, weil du ganz schnell reagieren musst und ganz schnell auch Wahnsinnsverantwortung hast. Du bist da und musst innerhalb von einer Minute im Prinzip erkennen, um was es geht. Hm. Weil manchmal geht es wirklich um Sekunden. Aber was am Hausarzt das Schöne ist, du behältst deine Patienten über lange Zeit. Wenn ich einen Notarztpatient habe, dann rette ich den, sage ich jetzt mal, und bringe ihn ins Krankenhaus und verliere ihn völlig aus den Augen. Wenn ich einen Patienten als Hausärztin habe, der Krebs hat oder aber auch andere Dinge, ja, dann kann ich den über Jahre womöglich begleiten. Und das ist einfach eine schöne Sache, ja, Menschen so persönlich zu begleiten.
Also zwei sehr unterschiedliche Tätigkeiten. Sie haben ja auch sehr, sehr viele organisatorische Funktionen jetzt übernommen, insbesondere in der Pandemie. Jetzt zuletzt ist es ja so, dass die Corona-Tests wieder Geld kosten. Jetzt haben Sie in Tübingen da wieder zum zweiten Mal einen Sonderweg gewählt, nämlich Sie haben Ihr Arztmobil zunächst mal vorm Rathaus, ich weiß gar nicht, steht das da noch?
Das steht da, ja.
Abgestellt und bieten dort dann weiterhin kostenlose Tests an, wobei sie da jetzt missverstanden wurden. Wenn man da so unterschiedliche Quellen sich anguckt, dann wird es sehr unterschiedlich dargestellt. Die einen sagen, ja, die Federle hat versprochen, alle kriegen es kostenlos und ein Zertifikat und das ist gar nicht so.
Also ich habe versprochen, dass jeder sich kostenlos testen lassen kann und genau das halte ich auch und haben wir auch gehalten. Ganz klar ist, dass jeder dahin kann und sich kostenlos testen. Auch Impfgegner, das ist mir völlig egal. Hauptsache, die Leute lassen sich testen. Das ist mir das Wichtige da dabei. Zertifikate ist wieder was anderes. Also ein Attest zu bekommen bedeutet, das habe ich nie versprochen, dass alle Attests bekommen. Wir haben trotzdem einen Weg gesucht, um es so gut wie möglich hinzukriegen, dass wir die Leute, die auch sozial schwach sind, die vielleicht einfach Probleme haben, gerade Angstpatienten auch, die sich nicht impfen lassen können, weil sie einfach Panik haben davor, dass wir die auch kostenlos testen und denen Attest ausstellen. Oder Kindern oder Jugendlichen unter 18 oder Leute mit Bonuscard. Einfach die sozial Schwachen, weil wir das Elend nicht noch steigern wollten. Wir haben das ziemlich gut mitbekommen. Und jemand, der einigermaßen gut situiert ist, der kann sich halt so einen Test auch leisten. Aber was wir nicht wollten, war die Querdenkerszene unterstützen und sagen, ah nee, wir fahren jetzt hier ein extra Ding und bei uns kann sich jeder kostenlos testen lassen und bekommt einen Attest. Das war von Anfang an so nicht gedacht.
War das ein unerwünschter Nebeneffekt, der da jetzt aufgetreten ist, aus Ihrer Erfahrung?
Auch eigentlich nicht, weil dadurch, dass wir, also jeder, der sich testen lässt, ist mir recht, ja, weil das trägt ja zu aller Sicherheit bei.
Auch zur Selbstkontrolle.
Genau, und zur Selbstkontrolle. Insofern ist dieser Effekt nicht aufgetreten. Es gab nur einige, die es einfach gar nicht verstanden haben. Ja, die einen haben gesagt, sie wollen alle kostenlos getestet werden und alle einen Attest. Und die anderen haben gesagt, die sind ja verrückt, was die da machen. Das sehen wir nicht ein.
Haben Sie in Tübingen, gut, das ist ja, gilt ja immer so allgemein hin als die Insel der Glückseligen, aber hier gibt es sicherlich auch soziale Probleme. Haben wir die sozial Schwächeren in der Pandemie vernachlässigt, aus Ihrer Sicht?
Ja, haben wir. Und die Kinder. Ich meine, ganz automatisch. Weil, überlegen Sie sich ganz einfach mal, wenn Sie eine Zweizimmerwohnung haben, ja, und Sie haben ein Kind oder zwei Kinder, und sie haben keinen Balkon, keinen Garten, nichts. Für die ist das einfach eine ganz, ganz andere Situation. Und dann haben sie vielleicht auch gerade noch ihren Job verloren oder sind auf Kurzarbeit oder was auch immer. Und das ist eine ganz andere Situation wie jemand, der hier auf dem Österberg oder irgendwo in einer guten Gegend wohnt, einen Garten hat oder Balkon hat und eine große Wohnung. Und dann auch noch keine finanziellen Sorgen. Die können sich ganz anders bewegen, die können anders am Leben teilnehmen. Und insofern glaube ich, dass wir sozial Schwache und Kinder in der oder Jugendliche in der Pandemie schon vernachlässigt haben, ja.
Jetzt dachten wir ja, wir hätten das Problem eigentlich schon mehr oder weniger gelöst über die Impfungen. Jetzt ist es aber so, wir haben doch jetzt immer mehr Impfdurchbrüche auch und die Zahlen steigen an. Wir wollen ja eigentlich nicht mehr über Inzidenzzahlen sprechen, tun es aber trotzdem. Hier in Tübingen ist die Inzidenz jetzt bei ungefähr 110. In Stuttgart geht es sogar über 160. Es gibt regionale Hotspots in Südbayern, da ist es schon wieder ganz, ganz hoch. Und auch die Hospitalisierungsinzidenz, die ja jetzt als neuer Gradmesser dann auch da ist, die steigt. Die Frage ist, haben wir jetzt zu früh gelockert, müssen wir jetzt wieder zurückfahren, womit dann auch alle Probleme, Stichwort soziale Ungleichheit, jetzt ja auch wieder auftreten werden?
Also das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, was sich entwickeln wird, ist, dass für Geimpfte die Freiheiten bleiben, aber für Ungeimpfte wird es richtig ungemütlich. Das ist meine Vermutung, weil man ja eins ganz klar sagen muss, die Hospitalisierungsrate beziehungsweise auch die Intensivstation-Bettenbelegung, ja, die ist ein klarer Parameter, der schon zeigt, wer landet denn da eigentlich. Und in der Regel sind es zu 90% Patienten, die nicht geimpft sind, also nicht die Geimpften. Das heißt, man kann die Geimpften vielleicht auch eher dann großzügiger einem gewissen Risiko aussetzen, weil irgendwann werden wir alle mit dem Virus leben müssen. Wir können nicht uns die nächsten 100 Jahre dagegen so schützen, dass keiner von uns das bekommt, weil es wird immer ein paar Leute geben, solange die ganze Welt nicht geimpft ist, die das bekommen werden, ja. Und insofern wird wahrscheinlich auch irgendwann jeder mal infiziert sein beziehungsweise geimpft sein.
70-90% Ungeimpfte sind es tatsächlich. Den Berichten nach auf den Intensivstationen kriegen wir jetzt wieder Probleme mit den Krankenhauskapazitäten. Wie würden Sie es sehen? Die Angst ist ja immer da, aber wenn man mal zurückschaut, dann haben wir es bisher ja eigentlich immer ganz gut dann doch in den Griff bekommen.
Wir haben es ganz gut in den Griff gekriegt, aber ich muss ganz klar sagen, es ist auch eine Gratwanderung, ja. Und ich denke, mit einem Intensivbett ist nicht zu scherzen. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass wir auch viele OPs einfach stillgelegt haben und ausgesetzt haben. Und das tut.
Was wiederum andere Probleme schafft.
Genau. Mhm. Das hat andere Schwierigkeiten, die es mit sich zieht, ja. Das heißt, wenn ich ewig auf eine Hüfte warten muss oder so, verschlechtert sich das vielleicht und. Oder viele Patienten sind gar nicht zum Arzt gegangen, weil sie Angst hatten. Ja? Also insofern habe ich schon eine Wahnsinnsverantwortung. Und wir haben auch eine riesige Verantwortung dem Personal gegenüber. Die sind seit anderthalb Jahren quasi im Fulltime-Job, machen Überstunden, sind wahnsinnig angestrengt. Sie müssen sich überlegen, so eine Intensivstation ist was anderes, wie wenn ich im Krankenhaus auf einer Normalstation arbeite. Das ist für das Personal auch nochmal eine riesige Belastung. Und mit den Leuten kann ich nicht mehr so umgehen.
Frau Dr. Fehlerle, Sie haben ja noch eine Initiative gegründet mit dem Namen Hashtag Bewegt Euch. unter anderem gemeinsam mit dem Schauspieler Jan-Josef Liefers. Und da geht's um Leibesübungen für Jugendliche, jetzt so ein bisschen vereinfacht dargestellt, die sollen möglich gemacht werden im Zuge der Corona-Pandemie, dass das unter kontrollierten Bedingungen möglich ist. Wie läuft das genau?
Also wir haben einen Verein daraus gegründet. Für uns war ganz wichtig, dass die Kinder, die jetzt alle hinten runtergefallen sind in der Corona-Pandemie, dass die jetzt eine Möglichkeit bekommen, einfach Sport machen zu können. Und gerade Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen, Kinder mit Migrationshintergrund oder aber Jugendliche auch mit Behinderung und so weiter, dass die von uns einen Verein beziehungsweise einen Kurs bezahlt bekommen oder aber auch Fußballschuhe, Tennisschläger oder was auch immer und die Möglichkeit haben, so wie andere Kinder auch, einfach Sport zu machen, weil das, glaube ich, für die Seele, fürs soziale Leben, fürs Selbstbewusstsein unglaublich wichtig ist und auch für die Gesundheit.
Wir haben gerade über soziale Ungleichheit im Rahmen dieser Pandemie gesprochen und wie sie sich dadurch zuspitzt. Wie haben Sie jetzt die Kinder ausgesucht? Welche Kinder müssen die sich bewerben? Oder also das ja müssen wir auch finden, die Kinder. Ne? Die müssen ja auch dann da sein.
Das ist richtig, aber ich habe jetzt, wir werden ganz oft jetzt angeschrieben, wir haben schon Kinder. Und wir versuchen jetzt in jeder Stadt oder in vielen Städten das aufzubauen, weil am besten ist es immer, du hast direkt Kontakt zu Familien oder sagen wir mal Schulen mit Brennpunkten und so weiter. Wir schreiben die Schulen an, wir schauen, dass wir an Kinder da rankommen. Es ist so, dass ich von einem riesigen Sportagentur angefragt worden bin. Mhm. Die haben gemeint, sie hätten uns sofort Tausende von Kindern, das können wir natürlich so nicht leisten. Ich habe den Verein zusammen mit Jan-Josef Liefers, Michael Antwerpes im Ende Juni gegründet. Unser Schirmherr ist Wolfgang Schäuble. Also wir haben schon Leute, wir haben ganz tolle Prominente auch mit drin, wie Thilo Kehrer als Fußballnationalspieler und. Mhm. Ja,
also die Promis sind ja immer hilfreich, um jetzt Aufmerksamkeit für so ein Projekt zu erzeugen, aber die haben ja auch nicht alle 10 Kinder an der Hand. Aber Sie meinen, an Kindern, die es also Bedürftigkeit, mangelt es nicht?
Nein, ganz sicher nicht. Und das ist ganz einfach eigentlich für die Kinder an uns ranzutreten, wenn wir sie nicht direkt ausfindig machen über Facebook, Instagram und so weiter.
Mhm. Finanziert wird das über eine Stiftung?
Nein, wir haben einen Verein gegründet und finanziert wird es über die Paten. Und wir haben sehr, sehr viele, gerade auch Paten, die in Firmen tätig sind oder einfach so uns gespendet haben oder eben für die Kinder auch.
Kann jeder da auch Pate werden?
Da kann jeder Pate werden, jederzeit, und es kann auch jeder Mitglied werden.
Jetzt müssen wir noch mal einmal kurz über Jan-Josef Liefers sprechen. Der war ja selbst skeptisch, mit dem haben Sie zusammen gegründet. Das heißt, der steht jetzt für was anderes, als vielleicht verstanden wurde im Rahmen seines Alles-Dicht-Machen-Videos. Dann ist er aber für ein Praktikum auf eine Intensivstation gegangen, hat seine Meinung geändert, weil er Eindrücke gewonnen hat. Wäre das auch was für andere?
Also ich glaube, das ist schwierig, eine Intensivstation zum Schauruhm zu machen sozusagen. Ja, also ich halte das für problematisch. Aber selbstverständlich ist es so, das kriegen Sie selber mit. Wenn man was direkt sieht, ist man anders davon berührt, wie wenn man es irgendwie nur hört oder vielleicht auch nur im Fernsehen sieht. Also wenn ich einen direkten Kontakt habe zu Patienten und sehe, der liegt jetzt hier im Sterben und der müsste nicht sterben, dann berührt mich das natürlich ganz anders, wie wenn ich es nur höre. Insofern ist es eine gute Lehre, aber ich glaube jetzt nicht, dass Intensivstationen dazu da sind, um Leute zu überzeugen.
Zumal sie jetzt im Augenblick sich auch wieder füllen. Viele sehen da ja so einen Zusammenhang und sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil die Geimpften werden ja auch krank. Sehen Sie schon auch eine Bestätigung dafür, dass Geimpfte, auch wenn Impfdurchbrüche kommen, dann doch auch mildere Verläufe haben?
Das ist gar kein Vergleich. Das ist überhaupt kein Vergleich. Das Risiko ist xx-fach höher, ja, wenn ich nicht geimpft bin. Also das kann man überhaupt nicht. Das ist bei ca. 90% liegt das, ja. Und vielleicht noch ganz kurz zu Jan-Josef Liefers. Ich glaube gar nicht, dass der seine Meinung geändert hat. Wir kennen uns seit Jahren. Wir sind seit Jahren befreundet. Ich habe mit dem schon letztes Jahr über Corona geredet. Wir haben uns schon letztes Jahr, Ende des Jahres, Gedanken über den Verein gemacht und über die Kinder, was mit den Kindern in der Pandemie passiert. Und es hat immer zwei Seiten, alles. Ja. Also wenn ich einen Lockdown mache, einen knallharten, dann schade ich natürlich damit auch einer bestimmten Gruppe, sprich den ganzen Kindern und Jugendlichen, die wir derzeit wirklich immer noch nicht, teilweise nicht in der Psychiatrie, unter Kinderpsychiatrie unterkriegen, nicht bei Kinderpsychologen unterbringen. Die Plätze sind alle voll. Also müssen wir uns was überlegen.
Also ist er falsch verstanden worden?
Sagen wir mal so, ich würde sagen, er hat sich unglücklich ausgedrückt, ja, aber das war ja nicht nur er, das war eine ganze Gruppe. Wenn man alles zusammennimmt, dann kann das schon einen falschen Eindruck erwecken, keine Frage.
Wie ist denn Ihr Eindruck? Also sind wir als Gesellschaft zu sehr aufgeheizt worden durch diese Pandemie? Ist da so eine Stimmung, dass man auch schnell in eine Ecke kommt und falsch verstanden wird, egal in welche Richtung?
Ja, das habe ich selber erlebt. Ich werde ja bin ja bedroht worden auch, von Attila Hildmann zum Beispiel.
Das war jetzt dieses Jahr im Frühjahr.
Ja, aber auch von anderen, die mich angegriffen haben, anonyme Schreiben und so. Also die einen jubeln dich hoch und die anderen drohen dir. Und das merkt man schon, dass die Gesellschaft extrem gespalten ist und dass man jedes Wort auf die Waagschale legt. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Ich glaube, wir sollten ganz schnell wieder zur Normalität zurückkehren und einfach anständig mit unseren Mitmenschen umgehen, weil es hat keinen Wert, alle Aggressionen. Es kann keiner dafür, was das Corona wütet. Das ist nun mal einfach so, ja. Und jeder leidet drunter.
Sie sind bedroht worden. Hat das was mit Ihnen gemacht? Also hat es Ihre Art und Weise, mit der Geschichte umzugehen, verändert? Also was ich sehe, Sie sind noch da und ansprechbar.
Nee, eigentlich nicht. Ich bin zum Glück nicht so verschrocken. Also ich meine, ich habe ja auch als Notärztin schon einige Situationen erlebt, die nicht ganz ungefährlich waren. Insofern bin ich da jetzt nicht so ängstlich. Es hat nichts mit mir gemacht, nein.
Profitieren Sie in Ihrem sozialen Engagement eigentlich von Ihrem Beruf als Ärztin und von der Berufserfahrung, die Sie da gesammelt haben, insbesondere im Notarztdienst?
Absolut. Ich war ja früher auch Wirtin. Ich habe in einer Gaststätte gearbeitet. Ich habe ja erst zweiten Bildungsweg gemacht, habe dann da mein Medizin bzw. die Schule verdient und dann das Medizinstudium. Und da habe ich schon sehr, sehr viel gelernt.
Jetzt muss ich Sie aber nochmal nach Ihrer Einschätzung, nach Ihrer fachlichen Fragen. Sie sind sehr erfahren jetzt im Zuge dieser Pandemie. Sie haben sehr viel gemacht, waren da sehr engagiert. Wie finden wir den Weg da wieder raus, dass wir das Virus nicht mehr loswerden? Ich denke, das ist Konsens, das Virus wird bleiben. Aber wie kriegen wir als Gesellschaft und auch als Gesundheitsgesellschaft diese Pandemie irgendwie überwunden? Was müssten wir da tun, Ihrer Meinung nach?
Also ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt die ganzen Erfahrungen, die wir gesammelt haben, klar bündeln und dann klare Aussagen dazu machen. Das ständige Hin und Her. Und der eine Politiker sagt das, der eine Virologe sagt das, der nächste sagt wieder was anderes. Das bringt die Menschen in Konflikt, wenn sie sich nicht auskennen, sowieso. Ja. Das heißt, wir brauchen eine ganz klare Offenheit und müssen offen mit den ganzen negativen Auswirkungen auch umgehen, also mit den Themen, ja, und den Leuten auch nichts versprechen, was wir nicht halten können. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass wir uns langsam daran gewöhnen müssen, dass wir mit dieser Thematik umgehen müssen. Wir müssen einfach mit dem Virus leben und wir müssen auch klarstellen, dass, wie ich es vorhin gesagt habe, dass es eine Pflicht ist, jedes Einzelnen, ja, dass er andere nicht gefährdet. Und dass es schwierig ist, wenn es Menschen gibt, die einfach sagen, ist mir egal, was da passiert. Das wird sich natürlich auch teilweise regeln, weil ich meine, klar ist schon, wenn jetzt die Intensivstationen sich füllen und dann 2G kommt, dann haben die, die nicht geimpft sind, einfach keine Möglichkeit, an bestimmten Dingen teilzunehmen. Was ich wiederum aber auch schwierig finde, ja, weil gerade die Leute, die vielleicht leicht depressiv oder sonst was sind, da dann noch mehr hinten runterfallen. Aber wir müssen da schon eine klare Linie fahren.
Also ein Plädoyer an den Zusammenhalt der Gesellschaft. Was haben wir jetzt akut zu tun, im Augenblick, jetzt wo die Zahlen wieder steigen?
Ich glaube, akut haben wir zu tun, dass wir nach wie vor genügend Tests für alle anbieten, auch eben welche, die schon geimpft sind. Das war ja auch meine Intention in Tübingen, wo wir das Arztmobil übers Rote Kreuz weiterlaufen lassen. Aber dass wir auch den Leuten die Möglichkeit bieten, sich schnell die dritte Impfung zu holen und eine klare Aufklärung kriegen und einfach gut informieren.
Frau Dr. Federle, ich hoffe, dass auch Sie gut durch die Pandemie kommen und ich wünsche Ihnen alles Gute, weiterhin viel Erfolg bei Ihrer wertvollen Arbeit. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ganz, ganz herzlichen Dank.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.